Immersiv, der Podcast für Virtual Reality, Augmented Reality und 360 Grad mit Tim und Matze.
Hier sind wir wieder, hier ist
Tim
und hier ist Matze und wir haben einen wunderbaren Besuch. Wir hätten eigentlich sagen müssen, Ladies first, das machen wir jetzt, also Ladies first. Ricarda Saleh ist bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frisch in Hamburg und nicht nur deswegen haben wir dich eingeladen, sondern du bist ja tatsächlich erfahrene 360-Grad-Videojournalistin, bist Producerin, bist ja sehr, sehr erfahren, was das ganze Thema 360-Grad-Film und Video angeht. Und wir haben dich heute eingeladen, weil du nämlich du bist der Teil einer neuen 360-Grad-Dokumentation vom Westdeutschen Rundfunk. Und zwar geht es dort um die Anschläge in Paris 2015. Das ist soweit richtig, ne?
Genau, wir haben eine Doku gemacht, eine VR-Doku zu einem Attentat vom 9. Januar 2015, also zwei Tage nach Charlie Hebdo. Es handelt sich um einen antisemitischen Anschlag auf einen jüdischen Supermarkt. Und den haben wir jetzt auch gerade erst veröffentlicht.
Und genau, also vor ein paar Tagen ist er online gegangen. Ich glaube, der WDR hat ihn zuerst auf Facebook und auf YouTube.
Genau, gepostet. In Kooperation mit Tagesschau, Facebook.
Okay. Und Ricarda, wir reden heute darüber, über ganz viele Dinge, wie ihr auf das Thema gekommen seid, was das bedeutet hat, die Dreharbeiten wirklich zu realisieren, wie groß das Team ist. Und wir wollen dann im zweiten Teil mit dir ganz gerne darüber sprechen, wenn das für dich okay ist, dass wir ein bisschen allgemeiner werden und dann über das Thema 360-Grad-Videojournalismus überhaupt sprechen, als neue Disziplin sozusagen, wo du die großen Chancen, aber auch die Herausforderungen siehst. Wenn das für dich so okay wäre, dann starten wir jetzt.
Ja, gerne. Klingt gut.
Naja, also bevor wir so richtig ins Detail gehen, kannst du einmal ganz kurz beschreiben, was eigentlich in dem Video zu sehen ist und wie das ganze Video eigentlich aufgebaut ist.
Ja, gerne. Also wir haben eine Doku gemacht, bei der drei Überlebenden dieses Anschlags im Fokus stehen. Die erzählen sozusagen, was sie da erlebt haben an dem Tag, wie sie das erlebt haben und wie sie jetzt auch drei Jahre später darauf zurückblicken.
Wie seid ihr eigentlich da überhaupt drauf gekommen, das Thema zu nehmen? Weil das ist ja auch echt ein schwieriges Thema, bildlich darzustellen. Das ist ja etwas, was geschehen ist und wirklich nachstellen, so Reenactment kann man da ja nicht machen. Das wäre ja für jedes andere Medium auch ein Problem gewesen, das bildlich darzustellen. Warum habt ihr das genommen?
Also der WDR hat sich gedacht, die würden gerne ein Projekt machen zu dem Breitscheidplatz-Attentat in Berlin. Und dann zuhlt sich da zum Projekt zu einem Attentat in Paris, um sozusagen so eine europäische Perspektive aufzumachen, dass man halt aus dem Nachbarland was erzählen kann und dadurch sozusagen so eine, ja, nicht nur die deutsche Perspektive erzählt, Umgang mit Terrorismus. Also wir haben dann gesagt, dass es wichtig ist, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, auch dass man sich mit diesem Attentat auseinandersetzt, dass nicht in eine Vergessenheit gerät. Und dass dies aber in der richtigen Art und Weise gemacht wird. Also sozusagen mit Respekt gegenüber den Protagonisten, mit Respekt gegenüber dieser Geschichte. Und unser Ziel war nie, dass wir den Zuschauer irgendwie in Angst versetzen oder so. Klar, wir wollten schon ein Stück weit dieses Gefühl rüberbringen, was die Menschen dort erlebt haben, aber mit dem Ziel, um Empathie zu kreieren. Und nicht mit dem Ziel, irgendwie Angst zu kreieren oder irgendwie sowas, wir hoffen, wir kriegen Millionen Klicks und das ist das einzig Wichtige für uns, sondern eher die Person im Fokus.
War das denn für euch von vornherein klar, dass ihr euch diesem Thema im Storytelling des 360-Grad-Videos nähert oder wurde auch darüber diskutiert, das ganz klassisch sozusagen als Dokumentation? Nee,
das war von vornherein klar.
Also, warum war das denn so, klar?
Also ich habe das Projekt zusammen mit der Hier und Heute-Redaktion Reportagen gemacht und die haben jetzt seit 1,5 Jahren angefangen, VR-Dokus zu drehen. Und die experimentieren sozusagen in dem Bereich, fangen jetzt auch an, mit AR zu arbeiten. Mhm. Die haben sozusagen so einen Bereich, wo die auch experimentieren können und wo die halt auch Storys suchen, die sie im VR-Bereich erzählen können. Und dann zu der Umsetzung. Das ist ja in der Vergangenheit, also nehmen wir Schauspieler oder animieren wir das? Da war recht schnell der Beschluss bei uns, okay, wir wollen das animieren oder wir wollen ein Stück animieren von der Erzählung, die wir eh nicht drehen können, weil der Supermarkt existiert zwar noch, aber das sind ja nicht mehr die Szenen, die es damals gab. Ich habe genau abgemessen, wie groß diese Kühlkammer war und dann habe ich das dem 3D-Animator so alles so geschickt und meinte so, okay, bauen wir jetzt diesen Raum in 3D und dann Also ich bin eigentlich ganz froh, dass das, wie wir das umgesetzt haben. Also wir haben da auch für uns ein bisschen experimentiert. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie dieser Look so final dann aussehen wird. Also wir hatten schon so einen Fahrplan, aber war auch ein bisschen, wir versuchen es jetzt mal.
Was ich ganz, oder wir beide ganz spannend fanden in Vorbereitung auf den heutigen Podcast mit Erika, da war, Tim hat sich die Doku auf der Brille angeguckt und ich habe mir bei Facebook bzw. bei YouTube das angeschaut. Aber Tim kam rein und war irgendwie noch mal mehr begeisterter. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Weil ich das auch mit großer Begeisterung gesehen habe. So, und dann und ich glaube, der Unterschied liegt darin, weil Tim das mit der Brille gesehen hat und ich eben nur 2D.
Ja, es ist echt ein großer Unterschied. Ist so, ne? Weil vorher habe ich es mir ja auch noch mal so im Player angeguckt. Und gerade die Dokumentation und so eine, die halt so emotional ist, finde ich, muss man unbedingt auf der Brille angucken. Mhm. Denn dadurch kommt man erst in die Situation dieser Person rein. Weil ich glaube, dass das sozusagen aus der Sicht der Person auch gezeigt wird in den Animationen. Mhm. Das kriegt man in dem Player gar nicht so richtig mit. Aber wenn man jetzt sozusagen die Brille aufsetzt und sich quasi in dem virtuell nachgebauten Raum umschaut, dann merkt man überhaupt erst, wie klein das da ist, wo die anderen Leute sitzen. Die eine Frau sitzt da in der Ecke und hockt dort und die andere sitzt dort und hinter uns, hinter den Kisten, da verstecken sich Leute. Mhm. Das kriegst du ja eigentlich erst mit, wenn du sozusagen durch den Immersionseffekt diese räumliche
genau, Darstellung kannst. Das hat uns dann gleich zur nächsten Frage geführt. Also das Ganze ist ja ein Projekt, wie du gesagt hast, vom WDR. Also eigentlich erstmal klassischer Fernsehsender, so. Ist ja gar nicht so, wie wir gerade gelernt haben. Es gibt spezielle Redaktionen, bei euch zum Beispiel die Hier und Heute Redaktion, die sich dann auf das Thema 360 Grad spezialisiert und fokussiert hat. Aber die Frage ist, und die stellen wir uns ja bei unseren 360 Grad Produktionen ja auch immer so, am Ende, wie gucken es die Leute denn eigentlich wo? Also wie kriegt ihr jetzt den Content sozusagen auf die Brillen, dass die Menschen sich das auf den Brillen angucken? Natürlich, ihr habt super Klickraten auf Facebook, ich glaube jetzt schon über 130.000 Views, die ihr da habt. Es wird wunderbar beschrieben, ihr habt tolle Kommentare, so. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die Leute sich auf der Brille das angucken. Wie kommt ihr da hin?
Das frage ich mich auch so ein bisschen.
Ja. Lass uns doch gemeinsam eine Lösung erarbeiten.
Also,
weil die Herausforderung haben, glaube ich, alle zurzeit, alle 360
ja,
Grad.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, auf der einen Seite wird das Projekt dieses Jahr auf Messen und auf Festivals gezeigt. Das kann ja nicht jeder zu so einer Messe gehen. So. Und meines Wissens nach hat der WDR mittlerweile auch so eine App, die irgendwie, ich glaube, auf der Samsung hier ist. Ja, ich persönlich jetzt auch als VR-Filmemacher, jetzt unabhängig nur von diesem Projekt, frage mich auch, wo sind denn die Leute, die diese Brillen zu Hause haben? Also in meinem Freundeskreis, also ich bin auch mit vielen VR-Creatern irgendwie befreundet, die anderen Regisseuren und die haben natürlich alle irgendwie zu Hause das ganze Zeug, aber unsere Freunde haben das nicht so. Und ich habe auch irgendwie schon ein paar Freunden das gezeigt. Und die meinten dann so, oh ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Zum Beispiel, ich habe einer Freundin meinen letzten Film auf einer VR, auf der Samsung hier gezeigt und dann meinte sie, ja, ist ganz nett, aber diese Auflösung, also ich kaufe mir das Ding bestimmt nicht. Und sie hat so eine Samsung Gear Handy, das heißt, sie müsste nur 100 Euro oder 80 Euro ausgeben dafür. Und dann meinte sie so, nee, viel zu schlechte Auflösung, da warte ich lieber noch, bis das besser wird. Und das kann ich natürlich auch verstehen, aber ich finde das schon ein bisschen frustrierend, dass irgendwie der Consumer Market. Aber 2018 kommen ja neue Brillen raus, so. Also deswegen, ja. Ich habe Hoffnung.
Kurzes Update, wie stehen wir 2018 technisch da? Du bist mal auf dem neuesten Stand.
Naja, also zum einen können wir erwarten, dass die größeren Brillen, die rauskommen, ihre Pixel eventuell sogar verdoppeln, dass wir pro Auge 4K bekommen statt nur HD. Und bei den mobilen Brillen, denke ich, werden wir auch deutlich besser werden. Also zum Beispiel das, was Oculus jetzt rausbringt und angekündigt hat, das wird auch deutlich besser sein. Und vor allen Dingen, das werden Standalone-Varianten sein. Das heißt, wir brauchen nicht immer nur die iPhone, die wir dann in eine Brille reintun, sondern das sind verbaute Displays mit eigener Hardware und so. Also es ist eine Brille, die dann einfach funktioniert. So,
ja, und nicht mehr so viel Kabel-Chaos.
Ja, ohne Kabel und ohne irgendwie Einlegen und irgendwelche Apps und so weiter. Das wird alles sehr, sehr viel einfacher, denke ich auch.
Lass uns zu eurer Doku noch ein paar sozusagen technische Details abfragen. Können wir staccato-mäßig machen? Wie groß war das Team und wie viele Leute habt ihr daran gearbeitet?
Also es gibt einmal das Animationsteam und das Drehteam. Gedreht haben wir in der Regel zu dritt. Okay. Also bei den Interviews hatte ich noch eine Kamerafrau dabei und ein Teil, also die Aufnahmen im Supermarkt, da habe ich dann die Kamera gemacht. Tonfrau hatten wir dabei. Weil wir in Paris gedreht haben, hatten wir an manchen Tagen noch Unterstützung von einer französischen Produzentin, die dann auch irgendwie mit ein paar Leuten dann auch so ein paar Sachen geklärt hat für uns. Und dann das Animationsteam und natürlich noch ein Sounddesigner und Stitcher und Schnitt, die auch, Stitz und Schnitt kamen auch vom WDR. Das waren also WDR-Mitarbeiter, die mittlerweile so fit sind, dass die VR-Filme schneiden können und stitchen können. Und das war ziemlich cool.
So, ein Sounddesign und Audio, auf den Punkt wollte ich nochmal speziell hinaus, weil das ist bei euch auffallend super umgesetzt, also auffallend super gut umgesetzt. Ihr arbeitet ganz bewusst mit Sound und das merken wir ja auch immer wieder. Also Sound spielt eine total ganz, ganz wichtige Rolle und das sind bei euch auch dann teilweise nur so ganz kleine Details, die unterschwellig daherkommen, beispielsweise als das Handy geht, als der angerufen wird und dann von seiner Tochter dreimal wurde, glaube ich, versucht anzurufen und der hat sich bewusst dazu entschieden, nicht ranzugehen, weil er gar nicht wusste in dieser schwierigen Situation, was soll er seiner Tochter überhaupt sagen. So, dann das, es gab ein Baby unten im Keller, das hast du gerade schon beschrieben, dann dieses leise Baby, wie man so, und das habt ihr ja ganz bewusst, ganz dezent eingesetzt, aber es trägt halt wirklich dazu bei, dass man immersiv in das Ganze reingetragen wird. Also kein, ja, das war kein Zufall, warum ich es so gemacht habe.
Also wenn man sich das mit Kopfhörern anhört oder am besten mit In-Ear-Kopfhörern, dann merkt man auch, dass es binaural ist. Also dann sowohl, wenn das Video, wenn du links und rechts klickst, hast du andere Sounds, als auch, wenn du es auf der Brille dir anschaust. Und es war mir persönlich auch ganz wichtig, weil ich auch finde, dass Sound total wichtig ist. Der berührt einen ja so ein bisschen im Bauch oder halt so im Unterbewusstsein. Ist ja auch bei Kinofilmen so, dass bei manchen Kinofilmen die floppen, weil die Mischung total schlecht ist. Und dann fragt man die Leute danach, wie war der Film? Und dann sagen die so, ja, irgendwas war komisch, aber ich weiß nicht was. Und die können das dann meistens nicht beschreiben, wenn aber der Sound nicht gut war. Und ich stimme euch da total zu. Das wird oft vernachlässigt. Auch im ganzen Filmbereich oder auch Fernsehbereich wird es nicht so bedacht, wie wichtig das eigentlich ist, weil man immer nur das Bild sieht. Und natürlich ist das Bild auch wichtig und das muss ja auch gut aussehen. Aber wenn der Sound schlecht ist, dann mag man sich das eigentlich auch nicht angucken. Also die Redakteurin, die das Projekt gemacht hat, Sophie Schulenburg und mir, uns war wichtig, dass der Sound das sozusagen unterstützt, dass er auch dieses VR-Gefühl verstärkt, aber dass er jetzt nicht in den Vordergrund gerät und dann sozusagen die Menschen aus der Geschichte rauswerfen.
Das Ganze ist ja jetzt von und mit dem WDR produziert. Du bist sozusagen bei denen im Haus oder zumindest gewesen.
Ja, freigearbeitet hast du, ne? Ja, genau.
Wird das da nur mal ausprobiert oder denkst du, dass 360 Grad für die öffentlich-rechtlichen Sender in Zukunft eine große Rolle spielen wird?
Also für den WDR spielt es schon eine große Rolle. Die haben auch nicht nur die Redaktion, für die ich jetzt gearbeitet habe, sondern auch andere Redaktionen haben in dem Bereich schon Projekte umgesetzt. Es gibt zum Beispiel Dom, also Kölner Dom, da gibt es irgendwie eine Experience, die animiert ist, wo die dann auch teilweise den Dom gescannt haben, um da auch die richtigen Größenverhältnisse dann der Animation zu haben. Und man kann da so eine Zeitreise machen. Also mein Eindruck ist schon, dass der WDR das jetzt nicht nur so mal, wir testen es mal und das ist, die sehen das nicht als Trend, sondern die sehen das schon als Zukunft. Also und dass es bleiben wird.
Cool. Und welche Kanäle werden Sie da benutzen? Also wird das hauptsächlich irgendwie über die Internetseite vertrieben oder denkst du, dass die auch wirklich auf VR-Brillen setzen, auch wenn es zurzeit noch nicht ganz so verbreitet ist?
Also das Ziel, also bei uns war auf jeden Fall, dass wir die Qualität für die VR-Brille machen. Also dass wir sozusagen alles reinstecken vom Storytelling, vom Sounddesign, vom Gefühl, dass es auf den VR-Brillen die beste Experience ist. Es muss perfekt auf der VR-Brille sein und naja, nicht so viele Leute haben diese VR-Brillen, also veröffentlichen wir auch auf YouTube und Facebook. Also mein Eindruck ist, dass da auf jeden Fall das Interesse besteht, mehr Leute über die VR-Brillen zu erreichen. Wie dann die genauen Kanäle sind oder wie man das vielleicht macht, auch mit dieser App, die ja schon haben, das weiß ich nicht so genau, aber ich hoffe, es wird, also dass sich noch mehr Leute diese Brillen holen und diese App installieren vom WDR und dann sich das noch mehr Leute auf der Brille anschauen, wäre schön.
Was glaubst du denn, wohin wird denn in den nächsten Jahren die Reise im Bereich VR-Journalismus gehen?
Also ich finde, wenn man vor 2 Jahren oder so auf irgendwelchen Konferenzen war, wurde da immer gesagt, dieses Jahr ist das Jahr von VR. Alle Leute werden sich die Brillen holen. So. Und das ist ohne Frage. Also ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, was es angeht. ich sehe ein riesiges Potenzial darin. Ich denke auch, dass man gerade auch junge, also eine Generation von jungen Leuten besser durch VR erreichen kann, weil die die ganze Zeit, also die haben ja in der Regel keinen Fernseher oder gucken Fernsehen auf dem Tablet oder auf dem Laptop oder auf dem Handy und auch eine kleinere Konzentrationsspanne. Und da sehe ich schon einen großen Effekt oder ein großes, ja, ohne Frage, ein großes Potenzial, dass man die auch besser erreicht. Aber wann der Punkt kommt, wo es dann die Masse erreicht, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde, da wurde schon so viel prognostiziert und bisher warten wir ja immer noch darauf. Ich persönlich sehe ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial in dem VR, also 360 Grad VR, also sozusagen Livestreaming von Konzerten, auch also journalistisch zum Beispiel von politischen Diskussionen. Also es gab ja auch, dass die also CNN hat ja die Präsidentschaftsdebatte oder ein Teil der Präsidentschaftsdebatte zwischen den Demokraten oder diese Auswahl zwischen Republikanern haben die ja auch live gefilmt und man konnte sich das live anschauen auf diesen VR-Brillen. Und ich habe mir dann einen Ausschnitt angeschaut im Nachhinein und war dann total baff, dass man ein ganz anderes Gefühl auf einmal bekommt für diese Politiker. Also Hillary Clinton beispielsweise, die ist total klein, wenn sie da auf der Bühne steht. Und man sieht ja aber auch viel mehr, weil man sieht ja deren ganzen Gesichter, es wird nicht so geschnitten. Das heißt, wenn da jetzt ein Politiker irgendwie so Anführungszeichen lügt oder sich verstellt, dann kriegst du in dieser, also 360-Grad-Video, kriegst du viel besser dafür ein Gefühl und denkst du, nee, irgendwas stimmt da doch nicht. Mhm. Das macht total Sinn. Aber wann der Massenmarkt kommt, das weiß ich nicht.
Aber damit sagst du ja eigentlich, dass VR bzw. 360 Grad ja eigentlich eine viel höhere Glaubwürdigkeit dann auch beim Zuschauer hat als ein klassisches Video. Wenn du sagst, dass man bei einem Politiker viel eher erkennt, wenn er lügt oder was die Leute rundherum machen. Kannst du dir sowas auch zum Beispiel in aktuelle News vorstellen? Also zum Beispiel nehmen wir nochmal die Doku, die du gedreht hast. Die ist ja sozusagen jetzt im Nachhinein entstanden. Aber während der Anschläge hättest du dir vorstellen können, dass man da mit 360 Grad vor Ort ist und dann quasi live aktuell davon berichten kann?
Einmal kann ich mir das vorstellen. Also ich denke auch, man kann das mittlerweile auch technisch umsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, was machen wir da eigentlich oder können die Zuschauer da noch das einordnen? Mhm. Weil ich denke, dass VR auch eine große Manipulationsmaschine sein kann, weil wenn jemand dann diese Brille auf hat, glaubt man sofort, wo man ist. Man vergisst teilweise, wo man gerade in dem Raum steht. Also man vergisst ein Zeitgefühl und meiner Meinung nach muss man sich auch mit dieser Frage auseinandersetzen. Also wie viel Manipulationsmaschine kann VR sein, soll VR sein, ist VR? Und ist es angemessen, dann sozusagen live von so einem direkten Attentat oder so zu berichten? Oder ist es eigentlich falsch oder verführt es irgendwie die Zuschauer oder kreiert es einen Voyeurismus, dass man dann denkt, oh cool, jetzt kann ich da live sein. Also so weit soll es ja auch nicht gehen. Aber also ich finde es wichtig, dass du die Frage stellst und dass man auch dann drüber diskutiert. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, weil die werden wir uns auch, glaube ich, in Zukunft noch stellen müssen.
Journalisten haben ja ein ziemlich großes Wertesystem. Es gibt Journalismusethik im Grunde. Also jeder Journalist wird ausgebildet, sozusagen über bestimmte Dinge zu berichten oder auf eine bestimmte Art und Weise zu berichten. Kann man dieses Wertesystem auch auf 360 Grad anwenden oder muss man dann eine Variante oder so ein ganz anderes Wertesystem aufbauen bei 360?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einmal muss man sich bewusst sein, dass es ein anderes Medium ist. Ich denke, dass jetzt die Journalisten oder auch Medienentscheider, die müssen sich einiges anschauen auf den Brillen, um wirklich ein Gefühl für dieses Medium zu bekommen. Weil man kann viel dazu sagen, aber wenn man sich nicht mindestens mal, sagen wir mal, vielleicht 5 Filme oder so drauf angeschaut hat, glaube ich, weiß man noch nicht, auf Storytelling Pieces, also jetzt nicht Achterbahnfahren, weiß man nicht, wie das einen wirklich so verführen kann, wie man irgendwie sich auch 20 Minuten eine Doku anschauen kann auf so einer Brille und dann denkt, das waren nur 5 Minuten oder so. Das ist natürlich, das gibt's ja irgendwie so jetzt nicht mit einem anderen Medium. Wir suchen ja gerade noch Formen, wie man VR-Storytelling machen kann oder was geht oder wie man interaktiv erzählen kann. Das ist ja noch nicht definiert. Also es ist jetzt nicht so wie beim Kino, wo es eine Filmsprache gibt oder einen Schnitt, wo man bei bestimmten Schnitten im Film weiß, ah, okay, jetzt küsst er sie gleich oder ah, jetzt geht er da in die dunkle Gasse, das wird jetzt nicht gut enden. Das gibt es ja im VR-Bereich nicht. Und ich denke, solange das alles noch nicht definiert ist, ist das alles noch so ein bisschen Rock'n'Roll und vielleicht auch gut so, weil sonst gibt es keine Innovation. Ja, also ich denke, man sollte jetzt nicht zu früh mit so einer Moralkeule kommen und irgendwie vielleicht Innovation im Keim ersticken, aber vielleicht das auch nicht im Hintergrund, Hinterkopf vergessen.
Aber einen Punkt würde ich ganz gerne mal aufgreifen, den haben wir jetzt mehrfach genannt, dass tatsächlich ja dieses Immersive einfach super funktioniert und das merkst du daran, dass die Zeit wirklich, wenn du 360 Grad VR-Content dir auf der Brille anguckst, die vergeht wie im Flug. Und ich meine, um meinen Senf noch vielleicht dazu zu geben, dass die ganzen Fragen, die wir uns jetzt stellen, so wie gucken wir uns das an, wie kommen die Brillen in die Haushalte und so weiter, das wird über die Technologieschiene alles geregelt werden. Und wir werden uns in 3 Jahren wahrscheinlich tot darüber lachen, wie klobig die Brillen aussehen, die wir jetzt aufhaben und die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und am Ende, genau wie es gesagt hast, Ricarda, machen teilweise Rock'n'Roll, man muss ausprobieren. Ehrlicherweise, keiner von uns kann so richtig sagen, wie eigentlich das perfekte Storytelling funktioniert. Alle probieren rum, aber genau das ist ja die große Chance. Also zu machen, auszuprobieren, jeden Tag neue Dinge voranzutreiben. Das ist ja das, was uns hier auch einfach antreibt.
Wir sind gerade an der Position, wo wir das ganze Medium mitbestimmen können, wo wir es gestalten können. Wie du nämlich gerade gesagt hast, wir wissen noch nicht, wie ein Schnitt funktioniert. Im Kino ist ein Schnitt und dann passiert etwas und jeder weiß, was nach dem Schnitt passiert. Und dieses Wissen, das haben die Zuschauer in VR noch gar nicht aufgebaut. Und das können wir jetzt eigentlich gestalten, wir als Produzenten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super spannend. Es gibt 100 Jahre irgendwie Filmgeschichte und VR hat...
Geil. Wir sind mittendrin.
Ja, wir sind mittendrin am Anfang.
So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Letzte Frage. Ich habe es zu Beginn gesagt, Ricarda, du bist jetzt neu in Hamburg. Und Hamburg ist ja, zumindest können wir das vielleicht so mit aller Bescheidenheit behaupten, hanseatisches Understatement, aber ist ja sowas wie eine VR-Hochburg.
Und, tolles Understatement.
Ja, genau, ist so. So, und es gibt wundervolle, weiß nicht, die Next Reality-Initiative und so weiter. Also das ist ja schon ein guter Standort. Bist du wegen des Standorts, VR-Standorts nach Hamburg gekommen? Bist du der Liebe wegen, das musst du nicht erzählen, aber was war deine Motivation? Also wir freuen uns, dass du hier bist.
Ich bin wegen dem guten Wetter hergekommen.
Ja, da wirst du nicht lange bleiben.
Also ich komme aus dem Norden und ich habe den Norden auch so ein bisschen vermisst, weil ich jetzt 5 Jahre in Süddeutschland gelebt habe und davor ein Jahr in England, wo es auch oft geregnet hat. Habe mich auch gefragt, okay, Berlin oder Hamburg, und es war dann so eine Bauchentscheidung, weil ich finde, dass Hamburg mindestens genauso spannend ist wie Berlin und ist hier natürlich auch ein toller Standort ist mit den Firmen im Medienbereich, und man einiges machen kann und es halt auch eine spannende Stadt ist, ne? Also eine Großstadt, das finde ich gut.
Und mit einer wirklich tollen 360 Grad VR-Community.
Ja, genau. Und ich denke auch, dass ja auch immer mehr Kreative anfangen, mit VR zu experimentieren. Mhm. Ne? Also auch Künstler oder auch Gestalter aus anderen Bereichen, Filmmachern. Also gibt es ja ganz viele in Hamburg und ich glaube auch immer mehr versuchen jetzt da auch was zu experimentieren, was neu da reinzubringen.
Wer dich kontaktieren möchte, liebe Ricarda, der erreicht dich über Twitter, Facebook, wo bist du überall vertreten?
Am besten auf meiner Website, ja. ricardasalet.com, mhm. Und da ist meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer.
Genau, werden wir bei uns im Blog anrufen. Dann entsprechend verlinken und dann auch noch der Hinweis, wir werden die Links zu eurer WDR-Doku nochmal einbinden, genau. Und werden dann einen Facebook-Link posten, YouTube-Link, was noch?
Genau, wir sagen noch kurz den Namen der Doku, ja, die heißt genau. VR Paris Terror, die Geiseln vom Hypercaché, und ist sozusagen auf YouTube oder Facebook zu finden. Am besten auf YouTube, wenn man es auf YouTube eingibt, dann findet man es auch, oder natürlich auch im Blog. Oder bei Soundcloud bei euch.
Und wer die Gelegenheit hat, dazu auf jeden Fall über die VR-Brille angucken. Ricarda, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hast du da was zu sagen, Tim?
Nee, aber mir fällt gerade auf, wir haben uns immer noch keine Gedanken über einen Slogan am Ende.
Ach ja, genau. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Am Ende, man muss ja immer so einen Reminder haben, dass man immer, also take care wherever you are. In Hamburg sagt man Tschüss, hatten wir. Ihnen eine gesegnete Nacht. Fällt dir irgendwas ein, was wir ab sofort am Ende immer sagen können?
Vielleicht kann man irgendwas auf Plattdeutsch sagen.
Ja, das ist geil. Erzähl mal. Du kommst ja aus dem Norden.
Ich komme zwar aus dem Norden, aber so gut im Plattdeutschen bin ich jetzt nicht versiert. Aber
da denken wir mal drüber nach.
Vielleicht noch in die Richtung ein bisschen recherchieren, aber ich glaube, es hätte so einen schönen Charme. Vielleicht so irgendwie so VR-Tüdelkram oder VR...
Wir sind... Immersiv. Bis dahin, alles Gute. Und dir vielen Dank, Ricarda.
Ja,
vielen
danke für die Einladung.
Tschüss.